Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Uli Schäfer, schönen guten Abend. Ostern sollte in der Fußball-Bundesliga eigentlich der 29. Spieltag über die Bühne gehen. Aber der Spielbetrieb ist ja bekanntlich bis Ende April ausgesetzt. Keiner weiß, ob es Anfang Mai tatsächlich wieder losgehen kann. Wenn nicht, könnte das krasse Folgen für die Vereine haben. Der Präsident des Deutschen Fußballbunds, Fritz Keller, befürchtet sogar Insolvenzen. Keller hat heute dem TV-Sender Phoenix ein ausführliches Interview gegeben. Matthias Merget berichtet.
Wie in der Politik ist es auch im Sport. Eine Prognose, wann es schrittweise in Richtung Normalität gehen könnte, wollte sich der DFB-Präsident Fritz Keller nicht entlocken lassen.
Der entscheidende Moment, der wird eben von Wissenschaftlern und von der Politik bestimmt und wir bereiten diesen Moment vor.
Es heißt weiter abwarten und sich an die Regeln halten, das hat Keller in seinem Interview betont. Immerhin eine kleine positive Entwicklung hat es aus seiner Sicht schon gegeben, daran sollte man sich orientieren.
Wie im Profibereich der Trainingsbeginn, der ist schon angelaufen in Zweiergruppen zum Teil und mit den Abstands, mit den Regeln. Und es wird sicherlich zunächst mal die erste und die zweite Bundesliga, dann kann man jetzt zu einem späteren Zeitpunkt auch die anderen Berufsligen dazu nehmen, wie die dritte Liga.
Eine Absage bzw. ein vorzeitiges Ende der Profiligen ist für den DFB-Präsident noch kein Szenario, das er durchspielen will. Doch wenn es dann losgehen sollte, ist für ihn eines klar.
Ohne Zuschauer, das wird das Modell sein. Wobei dann in diesen Stadien nur Leute sind, die eben ihrem Beruf nachgehen. Und wir glauben fest daran, und ich persönlich glaube fest daran, dass das auch zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn eine gewisse Lockerung wieder kommt, die Leute zu Hause halten kann.
Das Fußballerlebnis auf dem Sofa ist aus seiner Sicht besser als gar keines. Und wenn irgendwann mal in leeren Stadien gespielt werden sollte, würden die finanziell strapazierten Vereine zumindest wieder an den Fernsehgeldern verdienen. Die wirtschaftliche Situation einiger Vereine in den Profiligen könnte für Keller noch sehr dramatisch werden.
Ich glaube nicht, dass nach der Corona-Krise die Landschaft des Fußballs gleich sein wird wie heute. Wir werden einige vermissen und ich glaube, je länger das geht, umso mehr Insolvenzen werden wir auch im Berufsfußball, im Profifußball haben.
Insolvenzen sind für Keller auch bei Erstligisten nicht ausgeschlossen. Eine Rückkehr zum Spielbetrieb ist für den DFB-Präsidenten aber erst angebracht, wenn dadurch das Gesundheitssystem nicht belastet würde.
Ein Beitrag von Matthias Merget. Ja, für den DFB-Präsidenten kommen, wenn überhaupt, nur Spiele ohne Zuschauer in Frage, sogenannte Geisterspiele. Aber was sagt die Bevölkerung in Deutschland insgesamt? Die WDR-Sendung Sport Insight hat bei Infratest DIMAP eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben. Die Frage war, wären Sie für eine Fortsetzung der Bundesliga mit Geisterspielen oder nicht? Jan Wochner kennt das Ergebnis.
Die Hälfte der Deutschen spricht sich für die sogenannten Geisterspiele aus, fast ein Drittel aber auch dagegen. Das ist das Ergebnis der repräsentativen Umfrage im Auftrag von WDR Sport Insight. Alexander Werle, Geschäftsführer beim 1. FC Köln, bewertet die Ergebnisse so.
Wenn man die Umfrage genauer anschaut, dann sind 30% gegen die Aufnahme von Geisterspielen. Da können natürlich auch Fans drunter sein, die halt einfach Zuschauer wollen und die sich jetzt nicht gegen den Start der Saison aussprechen. Von daher in Summe bewerte ich das natürlich positiv.
Für Werle ist aber klar, Alleingänge verbieten sich in der aktuellen Lage.
Wir werden uns natürlich an das halten, was die Politik auch vorgibt, weil wir eben auch als Profiverein eine gesellschaftliche Verantwortung haben.
Was die Politik vorgibt, ist noch nicht klar. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat die Richtung aber vorgegeben.
Bis zum Sommer Minimum werden wir Spiele ohne Publikum haben, wenn wir überhaupt Spiele haben. Und ob wir Spiele haben, ist derzeit in der Absprache der Länder mit der DFL.
Die DFL hat beschlossen, bis Ende April pausieren erste und zweite Bundesliga. Ab Mai würde die DFL aber gerne wieder mit Spielen ohne Publikum loslegen. Für Roman Bürki, Torwart von Borussia Dortmund, kein Wunsch, aber zumindest ein denkbares Szenario.
Wenn es der einzige Weg ist, weil wir wieder spielen wollen natürlich auch, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute auch im Fernsehen dann wieder trotzdem Spaß haben würden, Fußball zu schauen, auch wenn sie jetzt nicht ins Stadion können, dann würden wir auch Spiele ohne Zuschauer austragen, auf jeden Fall.
Und vielleicht hätten Geisterspiele im Fußball sogar so etwas wie eine heilende Wirkung. Meint zumindest Sportpsychologe Professor Dr. Oliver Stoll.
Ich könnte mir vorstellen, dass wieder Fußball schauen zu können für den einen oder anderen ein Zurückkehren in die Normalität bedeutet und insofern eben auch ein Stück weit wieder Identität und Struktur gibt.
Die Umfrage macht aber auch deutlich, fast ein Fünftel der Deutschen interessiert es überhaupt nicht, ob es Geisterspiele geben wird oder nicht.
Jan Bochner war das mit den Ergebnissen einer repräsentativen Umfrage zu Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga. Die internationale Investmentbank Nomura arbeitet offenbar bereits seit Wochen im Auftrag des deutschen Profifußballs an einem Finanznotplan für den Fall des Saisonabbruchs. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Demnach habe die Deutsche Fußballliga das Finanzhaus aus Japan schon kurz nach Ausbruch der Corona-Krise beauftragt. Nomura soll den Clubs einen Überbrückungskredit in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro besorgen, falls die Spielzeit nicht fortgesetzt werden kann oder die derzeit laufenden Gespräche mit dem größten Medienrechteinhaber Sky zu keinem Ergebnis führen. Die DFL wie die Bank lehnten eine Stellungnahme gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ab. Wenn denn irgendwann wieder gespielt wird, wie auch immer, wird bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC ein neuer Cheftrainer auf der Bank sitzen. Und zwar Bruno Labbadia. Einzelheiten von Lars Becker.
Hertha BSC trennt sich von den letzten Relikten der missglückten Ära Jürgen Klinsmann. Alexander Nuri, vom Klinsmann-Assistenten zum Übergangschef befördert, muss jetzt doch vor Saisonende gehen. Die Berliner verpflichten stattdessen Bruno Labbadia als neuen Chefcoach.
Durch die aktuelle Situation bezüglich des Coronavirus und die Unterbrechung der Saison erleben wir gerade eine Art vorgezogene Sommerpause. Wir haben uns nun dazu entschlossen, diese Chance, die Mannschaft in den nächsten Wochen auf eine mögliche Fortführung der Saison vorbereiten zu können, zu nutzen und unsere Entscheidung auf der Trainerposition vorzuziehen.
Begründet Manager Michael Preetz den Schritt. Die Laufzeit des Vertrages von Labbadia hat Hertha wie gewohnt nicht mitgeteilt. Angeblich erhält der neue Cheftrainer einen Kontrakt bis 2022. Labbadia soll kurzfristig den Klassenerhalt sichern und Hertha anschließend Richtung Europapokalplätze coachen.
Mit Bruno bekommen wir jemanden, der die Bundesliga durch viele Jahre als Spieler und Trainer im Detail kennt und bei seinen Stationen gezeigt hat, dass er Teams stabilisieren und entwickeln und im nächsten Schritt in obere Tabellenregionen führen kann. Er passt mit seiner Idee von offensivem Fußball, seiner Akribie und seinem Ehrgeiz perfekt zu Hertha BSC und unseren Zielen.
Im Sommer war Labbadias Vertrag in Wolfsburg nicht verlängert worden, obwohl er den VfL erst vor dem Abstieg gerettet und dann in die Europa League geführt hatte. Als Wunschkandidat von Hertha BSC galt eigentlich Niko Kovac. Aber der gebürtige Berliner und frühere Bayern-Coach wollte nicht in der laufenden Saison einsteigen. Und er hat wohl andere Pläne.
Anderes Thema. Es geht um die FIFA und um die neuen Bestechungsvorwürfe aus den USA im Zusammenhang mit der Vergabe der Fußball-WM 2018 an Russland und 2022 an Katar. Die amerikanische Justiz hat Anfang der Woche angekündigt, dass sie neue Anklagen erheben wird. Heikel sind vor allem die Vorwürfe gegen das Turnier in Katar. Das findet nämlich erst in 2,5 Jahren statt und könnte durch einen Prozess noch massiv gefährdet werden. Thomas Kistner.
Dass die US-Justiz ausgerechnet jetzt ihre verschärften Strafermittlungen publiziert, ist auch als Kritik an der laxen Arbeit der Kollegen in Europa zu verstehen. In der Schweiz drohen gerade alle FIFA-Strafermittlungen in sich zusammenzufallen. In wenigen Tagen wird auch die deutsche Sommermärchenaffäre um die WM 2006 eingestellt. Wegen Verjährung oder wegen der offenkundigen Befangenheit der Schweizer Bundesanwaltschaft. Doch der FIFA, ihrem Boss Gianni Infantino und der Berner Strafbehörde, deren Chef Michael Lauber so gern anrüchige Geheimtreffen mit Infantino abhielt, droht nun selbst ein dickes Ende. Denn sollte im angekündigten US-Prozess gerichtlich verfügt werden, dass für die WM in Katar mindestens die drei beklagten Ex-FIFA-Vorstände Ricardo Teixeira, Nicolas Leos und Julio Grondona geschmiert und damit die Turniervergabe gekauft worden war, liegt die Entscheidung über eine Ausrichtung der WM in Katar 2022 kaum mehr bei der FIFA, wie manche fußballnahe Juristen glauben. Zwar könnte nur die FIFA das Turnier anderweitig vergeben, aber als gesichert erscheint, dass sie das niemals tun würde. Offenbar besitzt das Emirat starke Druckmittel gegen Infantino. Dessen FIFA zog erst vor Wochen eine Klage gegen einen hohen Funktionär Katars zurück. Jedoch könnten die Amerikaner selbst die Bremse in Katar ziehen, sollte Bestechung bei der WM-Vergabe nachgewiesen werden. Ein korruptes Sportevent, das in dem Fall auch noch konkret auf Kosten der US-Bewerbung um die WM 2022 ging, würden sie gemäß ihrer eigenen wirtschaftsrechtlichen Prinzipien nicht einfach akzeptieren. Experten wie der Münchner Strafrichter Hans-Joachim Eckert verweisen darauf, dass die USA als Reaktion auf große Wirtschaftsverbrechen Personen und Unternehmen, die sich in diesem Geschäftsumfeld betätigen, auf ihre schwarze Liste setzen. Im Falle einer korrupten WM kann das bedeuten, Jede Firma, jeder Sender, der an einem belasteten Kommerzgeschehen wirtschaftlich teilnimmt, kann auf der Liste von US-Justiz und US-Finanzministerium landen. Mit ihm darf dann kein gesetzestreuer US-Bürger mehr wirtschaften, keine Bank und keine sonstige Firma. Die Auswirkung einer solchen Blockade wäre so enorm, dass sie jeden Geldgeber abschrecken würde. FIFA-Top-Sponsoren wie Coca-Cola oder Adidas wirtschaften ebenso im Währungsbereich des Dollars wie die FIFA-Partner in Fernost. Sanktionen würden auch teilnehmenden Fußballverbänden drohen. Sie sind über Millionenprämien mit der WM verbunden. Weil also die Anwendung der schwarzen Liste durch die US-Justiz desaströse finanzielle Konsequenzen für die WM 2022 hätte, liegt eine Entscheidung über Katar faktisch kaum mehr bei der FIFA. Ein Turnier, das für Investoren so gewaltige Risiken birgt, könnte sich der Weltverband gar nicht leisten.
Ein Beitrag war das von Thomas Kistner. Und jetzt nochmal zurück zu den Folgen der Coronavirus-Pandemie für den Sport. Die für diesen August geplanten Ruderweltmeisterschaften in Slowenien sind abgesagt worden und werden laut Weltverband auch nicht nachgeholt. Außerdem wurde die Basketball-Europameisterschaft 2021 auf 2022 verschoben. Die EM wird in Deutschland, Italien, Tschechien und Georgien ausgetragen. Die Finalrunde findet weiterhin in Berlin statt. Der deutsche Spielort in der Vorrunde ist Köln. Eine gute und eine schlechte Nachricht gibt es für die Tennisprofis. Die schlechte, auch die Herren-Bundesliga wurde heute abgesagt. Die gute Nachricht, Tennisprofis haben in einigen Bundesländern Ausnahmegenehmigungen für ihr Training bekommen. Die Tennisbase in Oberhaching bei München zum Beispiel wurde als Betriebsgelände eingestuft. Kilian Medele berichtet.
Social Distancing ist beim Tennis kein Problem. Trainer und Spieler stehen 20 Meter auseinander. Die Lockdown-Lockerung für Profis lässt Philipp Kohlschreiber lächeln. Nach einem Monat ist er zurück auf dem Platz. Zuletzt war er eher im Garten aktiv.
Ich habe Holz gehackt, bin mit dem Traktor rumgefahren, Fenster geputzt. Da kann ich aber noch Ratschläge annehmen, weil die schauen immer noch dreckig aus. Also das wird nicht meine Paradedisziplin. Ja, so langsam merkt man schon, dass es wieder kribbelt. Wenigstens kommt man raus. Man kann sich mal wieder auch mit seinen Tenniskollegen unterhalten. Wie es in seinem Beruf weitergeht, kann man sich eben ein bisschen austauschen.
Für Turniere reisen die Profis normalerweise quer durch die Welt. Wenn man sich aber beispielsweise aktuelle Bilder aus dem Corona-Epizentrum New York City ansieht, ist kaum vorstellbar, dass dort im August die US Open stattfinden.
Ja, man weiß auch noch nicht wirklich, für was man spielt, weil es ja eh noch in den Sternen steht, ob wir dieses Jahr oder wann wir dieses Jahr noch spielen.
Davis Cup-Teamchef Michael Kohlmann hofft auf das Finalturnier in Madrid im November.
Man spielt natürlich auch mit dem Gedanken, was man machen könnte. Ich habe mir auch schon vorgestellt, dass auch ein Davis Cup-Finale, das wäre jetzt mit Sicherheit nicht im Interesse der Spanier, aber man auch überlegen könnte, ohne Zuschauer zu spielen, weil es dann halt wirklich dieser Ländervergleichskampf auf neutralem Boden wäre.
Die besten 100 Spieler der Welt können sich den Lockdown natürlich locker leisten. Viel härter trifft es die Spieler dahinter. Nachdem heute auch noch die Tennis-Bundesliga abgesagt wurde, sind auf einen Schlag alle Einnahmen der Profis futsch, sagt Christopher Kass, Teamchef beim TC Groß-Esselohe.
In der Liga war es dann so, dass der Großteil der Vereine aufgrund der schwierigen Situation für eine schnelle Absage war. Und wir respektieren das natürlich. Aber wir haben wirklich gehofft, dass vielleicht noch ein bisschen gewartet wird, um auch den Spielern die Möglichkeit zu geben, im Sommer A, unter Wettkampfbedingungen zu spielen und B, natürlich auch Geld zu verdienen.
Aufschlagen dürfen sie also wieder. Aufatmen können die Profis noch lange nicht.
Sagt Kilian Medele, und das gilt auch für die Tischtennisprofis. Die Bundesliga der Männer wurde unterbrochen, Olympia und Weltmeisterschaft verschoben. Für Profis wie Dimitri Ovtcharov, die ständig unterwegs sind und sich im Wettkampf messen, eine völlig neue Situation.
Mein ganzes Leben hat sich irgendwo auf den Kopf gestellt, von mein Terminkalender ist zu überfüllt, ich schaff's gar nicht nach Hause, ich sehe meine Familie zu wenig, bis plötzlich es ist gar nichts. Also von 100 praktisch auf 0.
Tatsächlich steht im Tischtennissport die Welt aktuell still. Mit der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio ist das sportliche Highlight des Jahres komplett weggefallen. Die Mannschafts-WM in Südkorea wurde von Ende März auf Ende September verlegt. Ob und wenn ja, wann in der Champions League, der Bundesliga oder bei den zahlreichen World Tour Turnieren gespielt werden kann, steht ebenfalls noch in den Sternen. Der Präsident des Tischtennis-Weltverbandes, Thomas Weikert, geht davon aus, dass die Profis wie Dimitri Ovtcharov frühestens im letzten Quartal 2020 wieder um Titel und Preisgelder spielen werden. Er hat mit Blick auf den dann neu zu strickenden Terminplan Sorgenfalten im Gesicht.
Wie das alles gehen soll, ehrlich gesagt, Das werden wir jetzt im Moment noch überhaupt nicht sagen können. Wir müssen mal abwarten, wann wir wieder beginnen.
Wie hektisch es zugehen könnte, verdeutlicht der DTDB-Sportdirektor Richard Brause. Er schaut dabei exemplarisch auf den Monat September.
Am 20. ist die EM in Warschau beendet. Am 27. beginnt die WM in Südkorea. Also da kann sich jeder eigentlich ausrechnen, dass das eine ziemliche Hatz wird.
Und die sieht auch Dmitri Ovtcharov auf sich zukommen. Doch im Moment schmerzt ihn vor allem die Absage der Olympischen Spiele. Schließlich hatten sich der Weltranglisten-Elfte und seine Teamkollegen Timo Boll und Patrick Franziska speziell im Mannschaftswettbewerb einiges ausgerechnet.
Es ist aktuell schade für uns, weil Timo ist in einer fantastischen Form. Ich bin auch wieder da, wo ich eigentlich hin möchte. Und Patrick Franziska hat sich ganz toll entwickelt. Wir haben wirklich eine sehr, sehr starke Mannschaft. Alle sind im Saft. Man weiß nie, wie es nächstes Jahr aussieht.
Und so bleibt den Spielern derzeit nur eines: abwarten und sich fit halten. Dmitri Ovtcharov steigt dafür sogar in den Keller seines Elternhauses im niedersächsischen Springe. Dort steht eine Platte, die er fleißig zum Trainieren nutzt. Von wegen Game Over.
Game Over ist aber ein gutes Stichwort für mich, denn das war Sport aktuell. Ich bin Uli Schäfer, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und frohe Ostern im kleinen Kreis. Danke fürs Zuhören.